Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Denn Doping ist ein höchst komplexes Thema, ein höchst persönliches, ein sehr emotionales Thema, das Karrieren von Menschen zerstören kann. Einerseits diejenigen Menschen betreffen kann, die entweder selber dopen oder die gedopt worden sind, wie es bei Kindern und Jugendlichen häufig auch passiert leider. Aber auch genauso natürlich Karrieren von Menschen zerstören kann, die durch andere, die dopen, um den Sieg, um den Ruhm, um Prämien und Medaillen gebracht worden sind. Es ist halt echt komplex und man kann da manchmal keine einfachen Antworten geben.
Ja, und diesem komplexen Thema Doping, wie es Hajo Seppelt, mein Interviewpartner, ARD-Doping-Experte, so richtig sagt, versuche ich heute mit ihm zusammen in diesem Teil 2 der Doping-Reihe näher zu kommen. Und ich möchte beginnen mit einem Fall, den habe ich angesprochen, da wurde ich so ein bisschen, naja, zurechtgewiesen, nein, informiert eigentlich, wie der Stand ist und den möchte ich so ein bisschen aufarbeiten und dann, wenn ich ihn aufgearbeitet habe, Hajo Seppelt zu Wort kommen lassen. Und es ist ein höchst spannender Fall, wie die Medizin, wie die Gesundheit, wie eine Erbkrankheit und Doping, ein Dopingverdacht und sogar eine Dopingsperre miteinander konkurriert haben. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zuhörer. Es geht heute um den Fall, um einen tatsächlich möglicherweise True-Crime-Fall, jedenfalls sehr spannend, von Claudia Pechstein. Claudia Pechstein, geboren 1972 am 22. Februar, eine Weltklasse Eisschnellläuferin mit 5 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, 2 Silbermedaillen, 2 Bronzemedaillen, 6-mal Weltmeisterin, 22-mal Silbermedaillen bei WM und 14-mal Bronze, bei den Europameisterschaften 3-mal Gold, 6-mal Silber und 2-mal Bronze, nationale Medaillen, also deutsche Meisterschaften und ähnliches, 41-mal Gold, 20-mal Silber und 7-mal Bronze. Also eine absolute Spitzenkönnerin ihres Fachs und diese ist durchaus schon Richtung Ende oder absehbarem Ende ihrer Karriere 2009 des Dopings beschuldigt worden, dann auch verurteilt worden, ist gesperrt worden, ist danach mit ganz wenigen Einschränkungen nicht mehr in der Weltspitze aufgetaucht, hat noch lange weitergemacht, auch bei Olympischen Spielen und klagt quasi seit 2010 oder 2009 schon gegen diese Sperre und natürlich auch gegen die möchten den Schaden ersetzt haben, den sie durch die Sperre, aus ihrer Sicht die unberechtigte Sperre, die sie bekommen hat, diese Schäden. Und Pechstein wurde in ihrer Karriere von der Internationalen Eislaufunion, ISU, mit Dopingvorwürfen konfrontiert, die 2009 zu einer Sperre führten, gegen die sie über viele Jahre gerichtlich vorging. Im März 2025, also kein Jahr her, teilten beide Seiten mit, dass man zu einer Einigung im Geiste einer Versöhnung gelangt sei, ohne Details zu nennen. Also es gibt da kein echtes Urteil, es gibt eher einen Vergleich, es gibt auch keine Zahlen. Wahrscheinlich hat man sich der Verschwiegenheit gegenseitig verpflichtet. Und daher ist der ganze Fall nicht komplett aufgeklärt, muss man sagen. Wobei auch keine Rehabilitation, das wird Hajo Seppelt später auch noch genau sagen, ist auch nicht ganz klar, auch wenn darüber berichtet wird. Jedenfalls ist klar, dass es damals im Rahmen der Dopingsperre und auch der Einschätzung, da komme ich gleich noch genauer drauf, der Dopingvorwürfe, es Fehler gegeben hat. Und ich berichte gleich von einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von 2010. Das Geheimnis des Blutes. Im umstrittensten Dopingfall der jüngsten Sportgeschichte dehnt sich der Expertenstreit aus. Das war 2010 wohlgemerkt, ein hochrangiger deutscher Blutexperte entlastet Pechstein und diagnostiziert eine angeborene Anomalie. Später hat man herausgefunden, dass sie das vom Vater, der das wohl auch hat, geerbt hat. Claudia Pechsteins Blut birgt offenbar viele Geheimnisse. Anders ist es kaum zu erklären, dass führende Blutexperten zunächst äußerten, sie sehen keine medizinischen Gründe für die verdächtigen Werte im Blut der Eisschnellläuferin. Hier hat es eine erhöhte Anzahl der Retikulozyten gegeben. Das sind junge, rote Blutkörperchen, die im Rahmen eben von Erbkrankheiten, aber eben auch möglicherweise, das ist bis heute nicht ganz geklärt, wenn man EPO nimmt, und EPO ist ja ein Hormon, was die Blutbildung beschleunigt und natürlich im Rahmen der Blutbildung auch Retikulozyten auftauchen. Deswegen hat es da eben auch einen Grenzwert gegeben von der ISO oder ISU, und daraufhin wurde natürlich dann auch der Dopingfall überhaupt erst gestartet. Also anders ist es kaum zu erklären, dass führende Blutexperten zunächst äußerten, sie sehen keine medizinischen Gründe für die verdächtigen Werte im Blut der Eisschnellläuferin und nun deutlich für Pechsteins Stellung beziehen. Also da hat sich auch so durchaus eine Kehrtwende vollzogen. Vielleicht gucke ich nochmal nach, wo die denn jetzt herkam. Jedenfalls ist das keine neue Erkrankung, eben nur eine seltene Erkrankung. Zu diesen Wissenschaftlern zählt Gerhard Ehninger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, also wirklich ein Fachmann seines Fachs. Bei Frau Pechstein wurden Veränderungen des roten Blutbildes gefunden, die nicht zu Doping passen und mit großer Wahrscheinlichkeit für eine angeborene Störung im Aufbau der roten Blutzellen sprechen, sagt Ehninger, Chefarzt für Blut- und Krebserkrankungen an der Technischen Universität in Dresden. Er legt sich auf die Diagnose fest. Diese Formstörung, Ferrozytose, also eine erhöhte Anzahl der Ferrozyten, also Retikulozyten, liegt in einer leichten Form vor und führt zu einem erhöhten Zellumsatz mit kürzerer Überlebenszeit. Die Erhöhung der Retikulozyten, der frisch aus dem Knochenmark ausgeschwemmten roten Blutzellen, ist Ausdruck der gesteigerten Blutbildung und nicht durch Doping bedingt. Da fragt man sich gleich, ich schiebe mal ein bisschen was ein. Ja, stimmt. Aber bei EPO ist es ähnlich. Da wird auch, wenn auch mehr als normal, junge Blutzellen gebildet und dann letztendlich in den Blutkreislauf geschwemmt. Also muss es noch weitere Werte geben, auf die ich vielleicht später noch komme. Die stehen in diesem Artikel jetzt nicht drin, aber das ist spannend. Ich bin ja schließlich Mediziner und das ist die Frage, die müssen wir uns noch beantworten. Das Blut der 38-jährigen Pechstein war immer wieder untersucht worden. Im Vorfeld der Weltmeisterschaften im norwegischen Hamar wurde der Wert der Retikulozyten am 6. Februar 2009 mit 3,49% bestimmt. Im Vorfeld der Weltmeisterschaften, bei der sie in einzelnen Disziplinen eine große Favoritin war. Das darf man nicht vergessen. Die Internationale Eislaufunion, ISU, gibt für die Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen jedoch nur 0,4 bis 2,4% als normal an. Am folgenden Tag lagen die Retikulozyten bei 3,54 und 3,38%. 11 Tage später waren sie hingegen in den normalen Bereich von 1,37% gefallen. Das müsste dann ja auch Ausdruck der Erkrankung sein, dass es eben sozusagen Schwankungen innerhalb dieser Zellzahlen gibt. Auch dazu später noch mehr. Am 1. Juli 2009 wurde Pechstein von der ISO für 2 Jahre, beginnend am 9. Februar 2009, gesperrt. Also in der Phase, wo die WM war und wo sie auch noch weitere Wettkämpfe hätte bestreiten können und da sehr gute Chancen gehabt hätte, weitere Goldmedaillen zu gewinnen. Der Internationale Sportgerichtshof Kass in Lausanne bestätigte das von Pechstein angefochtene Urteil am 25. November 2009. Ich hatte immer wieder gesagt, dass Pechsteins erhöhte Retikulozyten für Doping sprechen, wenn sich keine medizinische Erklärung dafür findet, sagt Gerhard Ehninger. Da muss man jetzt auch den Mut haben und sagen, dass es durchaus medizinische Gründe gibt. Weitere Blutanalysen und Aktenstudien haben Ehninger und andere Ärzte zu der Neubewertung gebracht. Die Ferrozytose kommt bei weniger als 1% der Bevölkerung vor. Dabei nehmen die roten Blutzellen, verursacht durch einen Membrandefekt, die Gestalt einer Kugel statt der üblichen flachkonkaven Form an. Dadurch werden sie schneller in der Milz abgebaut und die Nachproduktion wird stimuliert, weshalb vermehrt Retikulozyten entstehen. Ist ja eigentlich logisch. Der Körper versucht, die schneller absterbenden roten Blutkörperchen wieder aufzufüllen. Im Gegensatz zum Doping mit EPO sind die kleinen Erythrozyten bei Serozytose mit einer normalen Menge des Blutfarbstoffs Hämoglobin beladen, was zu einer erhöhten Konzentration führt, sagt Ehninger. Also das heißt, der HB-Wert, der Hämoglobin-Wert, der Blutfarbstoffwert, der neben dem Hämatokrit, dem Anteil flüssig und nicht flüssig, eben auch beim Doping wichtig ist oder bei der Idee, dass gedopt worden ist, ist eben im Gegensatz zu den Leuten beim Doping normal. Das ist ganz, ganz wichtig. Der entsprechende Messwert sei bei Pechstein erhöht, dies sei für die Serozytose typisch, aber eben nicht für Doping mit EPO. Also auch das noch, diese runden Körperchen treten eben nicht bei EPO auf, sondern die treten nur bei dieser Erkrankung auf. Das heißt also, das ist fast der Beweis dafür, dass es bei Claudia Pechstein, sagen wir mal so, zumindest auch zu dem Zeitpunkt der Dopingkontrolle und der Sperre diese Erkrankung vorgelegen hat. Und wenn HB und Hämatokrit normal gewesen sind zum Zeitpunkt der Dopingsperre, was es ja offensichtlich war, weil darüber gibt es keine Nachmitteilungen, dann ist bei ihrer Erkrankung maßgeblich. Warum sage ich das? Natürlich kann auch jemand mit einer Serozytose, mit dieser Krankheit, auch dopen. Das heißt ja, man muss ja dann rausfinden, wenn Frau Pechstein die Erkrankung hat und man würde sagen, ja klar, du hast die Erkrankung, du kannst andere Werte haben, dann muss man ja trotzdem nachweisen können, wenn sie mit EPO gedopt hat. Das ist auch ein bisschen so, wie Hajo Seppelt meinte, ne? Was ist mit Pechstein und Doping, das kommt ja später noch. Also man muss dann vielleicht immer mehrere Werte angucken. Ein Wert reicht eben nicht aus. Wie so ganz oft in der Medizin reicht ein Wert zur Beurteilung irgendeines Sachverhaltes eben nicht aus. Wolfgang Jelkmann, Direktor des Instituts für Physiologie der Universität Lübeck, wird noch deutlicher. Er war als Blutexperte im Fall Pechstein vor der ISU wie vor dem CAS tätig und sagt, nach der medizinischen Faktenlage hätte Frau Pechstein freigesprochen werden müssen. Aus ihren Messwerten der vergangenen 10 Jahre lässt sich Doping mit EPO oder analog wirkenden Substanzen nicht belegen. Das ist 2010 gewesen, also von 2000 bis 2010 wohlgemerkt. Im Gegenteil, viele Messwerte widersprechen eindeutig einem Blutdoping. Also noch deutlicher. Jelkmann listet 15 Fehler im CAS-Urteil auf. Vielleicht liegt es auch daran, dass er sich von den Sportrichtern nicht ernst genommen fühlt. Auch Ehninger beklagte, dass der CAS die vorgelegten Gutachten nicht ausreichend gewürdigt, falsch zitiert und in der schriftlichen Urteilsbegründung tendenziell darstellt. Und dass die Zweifel am Dopingvorwurf durch Fachleute für Bluterkrankungen keine Berücksichtigung fanden. Auf die Frage, wie es sich erkläre, dass bei 2 weiteren deutschen Eisschnellläufern am Wochenende erhöhte Retikulozyten festgestellt wurden, sagt Ehninger, man müsse den Fall Pechstein isoliert betrachten. Spannend. Wer war da noch mit Retikulozyten und haben die denn vielleicht dann gedopt und haben die nicht diese Kugelblutkörperchen? Spannend. Muss ich auch nochmal gucken. Winfried Gassmann, Chef der Hämatologie am Marienkrankenhaus Siegen, hat gar ohne Auftrag und Bezahlung ein 32-seitiges Gutachten erstellt, weil er sich verpflichtet fühlt, der Pechsteinschen Retikulozytenproblematik auf den Grund zu gehen. Nach diversen Versuchen, Dopingspuren nachzuweisen, kommt er zu dem Schluss, dass keine Belege für Blutdoping, welcher Art auch immer, zu finden seien. Ehningers neue Einschätzung der Causa ist nur deshalb bemerkenswert, weil der erfahrene Chefarzt Vorsitzender der Fachgesellschaft der Blutexperten ist. Im August 2009 hatte Ehninger in der Süddeutschen Zeitung noch zu den Auffälligkeiten in Pechsteins Blut erklärt. Erst hieß es geheimnisvoll, es seien medizinische Gründe, das hätte man an einem Tag beim Hämatologen klären können. Jetzt sind es plötzlich die Geräte. Seine Meinung öffentlich zu revidieren ist manchmal ein Ausdruck von Größe. Es kann aber auch auf einen Trugschluss beruhen, je nachdem, welche Geheimnisse das Blut von Claudia Pechstein noch bereithält. Da hat die Süddeutsche Zeitung natürlich wieder so ein bisschen reininterpretiert, dass Frau Pechstein so ein bisschen unter Generalverdacht steht, bezüglich, dass sie ja in einem System Spitzenleistung gebracht hat, wo eben viele gedopt waren. Also warum hat sie nicht gedopt, so ungefähr? Ich finde das nicht ganz gut, weil letztendlich ist sie da in diesem einen Fall mehr oder weniger freigesprochen oder moralisch freigesprochen. Und da sollte die Süddeutsche Zeitung nicht unbedingt so durch die Hintertür sagen, naja, vielleicht war sie doch gedopt, was ist da nicht in Ordnung? Die Blutwerte bei Frau Pechstein haben in der Kombination, nicht den einzelnen Blutwerten, in der Kombination dazu geführt, dass es eben ausgeschlossen ist, dass sie damals zu dem Zeitpunkt gedopt war. Das heißt, sie sagt ja nichts aus, ob sie sonst nie gedopt war, ob sie überhaupt nicht gedopt war mit anderen Dingen, sondern sie war eben zu dem Zeitpunkt und mutmaßlich auch 10 Jahre lang von 2000 bis 2010 zumindest nicht blutgedopt. Zu weiteren dopingmöglichen Fällen komme ich dann noch, weil mich Hajo Seppelt darauf gebracht hat. Ja, und jetzt lasse ich auch Hajo Seppelt gleich zu Worte kommen, weil ich es auch jetzt, wobei Hajo Seppelt das auch natürlich einen Punkt hat, sehr spannenden Punkt, immer noch sehe, dass zumindest die Claudia Pechstein für diesen Fall, um den es hier nun geht, moralisch rehabilitiert ist. Aber eben wahrscheinlich nicht juristisch und auch nicht sportjuristisch, sondern nur moralisch. Und dafür ist sie ja auch entschädigt worden in einer siebenstelligen Höhe, mehrfach siebenstelligen Höhe, wie man sagt. Ich glaube, wir werden nie rausfinden können, wie viel. Aber zumindest ist sie dann ja durch einen Vergleich in 2025 rehabilitiert worden. Und dazu kommt Hajo Seppelt gleich, während er mich letztendlich mir sagt, wie seine Einschätzung ist und wie die juristische Einschätzung zu dem Fall aus seiner Sicht zu bewerten ist.
Claudia Pechstein, lange positiv und geächtet, jetzt rehabilitiert. Dieter Baumann.
Nein, Frau Pechstein ist nicht rehabilitiert. Also wer sagt denn das? Wo steht denn das? Also muss ich einfach mal einfügen, ich sage ja nicht, dass sie, ich sage nochmal, damit es klar ist. Frau Pechstein ist von den Sportorganisationen, nur davon rede ich ja jetzt, ja, wenn ich von sagen, nicht rehabilitiert, dann rede ich jetzt, damit es klar ist, auch juristisch einwandfrei und deutlich ist. Frau Pechstein ist vom Sport, und zwar vom organisierten Sport, was die Dopingsperre betrifft, die Dopingsperre von der internationalen Eislauforganisation nicht rehabilitiert, insofern als dass die Dopingsperre jetzt plötzlich nicht mehr rechtens ist. Das würde mich wundern. Dass die das jetzt heute anders machen würden und auch anders machen sollten übrigens, ist eine ganz andere Frage, weil man die hätte nach meinem Dafürhalten damals aufgrund der damaligen rechtlichen Rahmensituation nicht sperren sollen. Nur deshalb. Es geht nicht darum, ob man ihr damals zu dem 2009 Doping nachgewiesen hat oder nicht, aus meiner Sicht. Es geht darum, dass das Regelwerk eine Sperre zum damaligen Zeitpunkt als nicht sonderlich clever erscheinen ließ und immer noch erscheinen lässt. Das ist halt ein Unterschied. Deswegen immer wieder, es geht hier um Details. Es geht hier nicht um pauschale Dinge. Die Rehabilitation von Frau Pechstein, die angebliche, die erfolgte, weil Zivil- oder andere Gerichte gesagt haben, dass man ihr Unrecht getan hat, aber nicht deshalb automatisch, weil alle gesagt haben, sie war ja unschuldig und sie hat ja nicht gedopt oder weil in die Welt gesetzt worden ist. Und ich glaube ja sogar, dass das so ist, dass sie eine Erbkrankheit gehabt hat. Aber eine Erbkrankheit zu haben, heißt nicht automatisch, dass das, was man damals bei ihr gefunden hat, nur allein oder überhaupt auf diese Erbkrankheit zurückzuführen ist. Eine andere Erklärung ist halt auch möglich gewesen. Ja, und trotzdem hätte man sie nicht sperren sollen, weil die Parameter, die für als Kriterium für die Verhängung einer Sperre damals existiert haben, halt ehrlicherweise nicht sonderlich auf solidem Fundament gestanden haben. Das ist der Hintergrund, um den es hier geht. Und ob Frau Pechstein gedopt hat oder nicht, kann ich Ihnen meine nette Anekdote erzählen, tue ich jetzt einfach mal, weil mir das auch manchmal, wenn ich ehrlich sein darf, zu einfach ist, das einfach mal so zu sagen, was sie betrifft. Frau Pechstein ist abgehört worden vom Bundeskriminalamt 2010, 11 oder 12, ich weiß das jetzt nicht mehr so ganz genau, weil eben sie damals diesen positiven Test hatte. Und zwar dann ein paar Jahre später oder eine kurze Zeit später vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr. Und dabei ist ein Gespräch abgehört worden von ihr mit einer Mannschaftskameradin offensichtlich. Und da ging es um eine andere Methode, die die ARD dann ein paar Jahre später öffentlich gemacht hat, 2011 war es, glaube ich. Da hat sie in diesem Gespräch, das abgehört worden ist, und dieses Protokoll ist im Spiegel veröffentlicht worden, dieses BKA-Abhörprotokoll zu dieser Methode, die in Erfurt praktiziert worden ist. Da ging es um die UV-Bestrahlung des Blutes. Da hat sie quasi eingeräumt, dass sie es gemacht hat und sagte dann, ich glaube, so sinngemäß, ich zitiere das jetzt mal sinngemäß, das ist eine Art von Doping. Jetzt frage ich Sie mal, Das wird ja, sagt ja Frau Pechstein nie öffentlich, darauf bezieht sie sich nie, darauf nimmt sie überhaupt gar keine, gibt sie keine Stellungnahme zu ab, dazu schweigt sie seit Jahren, aber behauptet, dass alle anderen, die sie des Dopings verdächtigt haben, das ist ja alles ganz schlimme Gesellen sein. So einfach ist das nicht. Deswegen dieser Einschub sei mir mal gestattet.
Nein, natürlich ist es nicht einfach. Wie wir schon eingangs gehört haben, ganz am Anfang dieses Teils, dieser Folge. Aber es ist nun mal so, dass solange jemand nicht verurteilt ist, er eben auch nicht schuldig sein kann. Und Verdächtigungen sind ja okay, vor allem investigativ und auch als Journalist. Und von daher kann man ja mutmaßen, solange man will, ob Claudia Pechstein sonst gedopt war. In diesem einen Fall, um den es nun mal geht, in dem sie nach 15 Jahren zumindest mal moralisches Recht bekommen hat, nicht juristisch, aber moralisches Recht bekommen hat, muss man sagen, in diesem einen speziellen Fall war sie nicht gedopt. Und wenn sie nun mal in allen anderen Fällen nichts gefunden worden ist, dann war sie auch sonst nicht gedopt. Man muss es leider einfach so sagen. Und natürlich, da komme ich gleich noch drauf, als übernächsten Teil, kleinen Teil, diese Sache mit diesem UV finde ich spannend. Und weil es Hajo Seppelt angesprochen habe, recherchiere ich natürlich auch noch nach diesem UV-Teil und schaue, was ich da finde. Aber zunächst kommt jetzt mal ein Bericht vom 24.10.24, also ein paar Monate vor dem endgültigen Vergleichsergebnis vor dem Gericht da in München, und hört auch einfach mal rein.
Es ist eine Art Showdown hier im Münchner Oberlandesgericht, und dieser Showdown zwischen Claudia Pechstein und der Internationalen Eislaufunion ISU, der wird nun in die Verlängerung gehen. Eine Entscheidung ist hier heute nicht getroffen worden. Der Vorsitzende Richter hat zu erkennen gegeben, dass er sehr an einem Vergleich zwischen beiden Parteien interessiert ist, und er hat auch gesagt, dass das Münchner Oberlandesgericht auch zuständig ist, also dass ein Zivilgericht, für die Klärung der Frage, ob ein Schadenersatz von Claudia Pechstein gerechtfertigt oder nicht, die richtige Instanz rechtlich dafür ist. Die alles entscheidende Frage ist eigentlich: War im Jahre 2009, als die zweijährige Sperre gegen Claudia Pechstein ausgesprochen worden ist, eigentlich der ISU bereits bekannt, dass es auch andere Gründe für die Blutanomalie hätte geben können als nur Doping? Darum geht es im Kern. Aber der Richter versucht offensichtlich einen weiteren langen Verfahrensverlauf oder eine lange Dauer zu vermeiden. Ist an beide Parteien herangetreten, wie sie mögen sich vergleichen. Allerdings liegen die finanziellen Forderungen weit auseinander. Die Pechstein-Seite hat erst 8 Millionen gesagt, dann hat man gesagt, 4 Millionen wären auch okay. Die ISU aber wollte da nicht mitspielen. Also es geht in die Verlängerung. Es wird noch ein paar Wochen dauern, mindestens, wenn nicht sogar Monate.
Ja, gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil, also dem längeren Teil des Interviews mit Hajo Seppelt, mit sehr spannenden Inhalten. Seid also noch geduldig. Ich muss aber noch jetzt diese eine Sache auffassen oder aufgreifen, die Hajo Seppelt gerade in Bezug auf Pechstein und BKA und einem Spiegel-Interview oder einem Spiegel-Report geäußert hat. Gesprochen hat über einen Teil, einen Verdachtsteil, muss man ja quasi sagen, dieses UV-Dopings. Oder dieser UV-Aufbereitung von Blut, von dem ich hier noch gar nichts richtig gehört habe. Aber da scheint es ja im Spiegel was gegeben zu haben, und das BKA hat ermittelt. Das ist ja nun wirklich richtig spannend. Und da werde ich jetzt mal zu recherchieren, weil ich finde, das muss man, wenn man investigativ Podcaster ist, so wie ich, muss man das ja so ein bisschen aufarbeiten. Ja, was ist das von Hajo Seppelt angesprochene UV-Blutdoping? Doping würde ich jetzt mal ganz klar, ganz in Anführungszeichen setzen. Ich will es gar nicht so lange machen, weil ich werde unten ein paar Sachen verlinken. Es gibt ganz viele Berichte von Spiegel, die kann man sich dann auch runterladen, wenn man das möchte, oder einen Zugang zu Spiegel hat. Unter anderem gibt es aber einen Artikel, den ich unten verlinke, von der Sporthochschule Köln. Also Blutdoping. Es geht um einen Fall aus den Jahren wahrscheinlich vor 2010, 2009 bis in 2012 hinein. In einer Erfurter Sportgruppe, mehrere Sportler, die dort betreut worden sind, haben ein sogenanntes Eigenblutverfahren angewendet. Jetzt muss man verschiedene Verfahren nennen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Eigenblut abzunehmen, zum Beispiel eine große Menge, einen halben Liter oder einen Liter. Das friert man dann ein oder lagert es ein. Wenn der Körper das Blut neu gebildet hat, packt man das noch oben drauf. Das ist ein echtes Verbessern der Kapazitäten, wenn man mehr Blut hat.
Das kann man aber auch durchaus heutzutage und auch schon seit längerer Zeit nachweisen. Bei diesem so was wie Doping, man muss überlegen, Frau Pechstein ist ja nun eine Laien, die ist ja keine Medizinerin. So was wie Doping, UV-Doping in dem Fall, wenn es denn so durchgeführt worden ist, wie es hinterher rauskam, war folgendes. Man nimmt 30 bis 50 Milliliter Blut ab. Und dann packt man entweder mit Ozon oder mit UV-Bestrahlung oder beidem, packt man das behandelte Blut, was sich in irgendeiner Art und Weise dann verändert haben soll, wieder zurück. 30 bis 50 Milliliter, wobei wir Minimum 5 Liter Blut haben. Also manche auch mehr, also 5 bis 7 Liter Blut. Das heißt, nur ungefähr 1% und weniger des Blutes wird rausgenommen und vor allem auch gleich wieder ersetzt. Also der Körper hat auch gar nicht mehr Blut am Ende, sondern nur ein bisschen Blut, was verändert ist. Und dieses bisschen Blut, was verändert ist, soll das Immunsystem anregen, stabiler zu werden. So, dass die Sporthochschule Köln, und ich bin Mediziner und Arzt und Präventionsmediziner, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, sagen ganz klar, bei so wenig Blut, was umgeändert worden ist, es ist kaum anzunehmen, dass es eine signifikante Leistungssteigerung hat. Da gibt es auch keine Studien dafür oder dagegen. Aber zumindest kann man sagen, dass bei 30 bis 50 Milliliter Blut, das man raus und gleich wieder reingibt, wird man auch keine Blutwerte haben, mit denen man das nachweisen kann. Also keine Blutwerte. Man müsste sozusagen Bestandteile des UVs oder der veränderten Blutkörperchen oder was auch immer, irgendwas Neues nachweisen. Also es geht einfach nicht. Und es ist auch nicht anzunehmen und es ist auch nicht nachgewiesen, dass es die Leistung steigert. Also ist die Frage, warum man hier überhaupt von Doping spricht, nur weil Frau Pechstein das ist wie was wie ein Doping gesagt hat. Ich bin da ich bin Sportmediziner, sehr, sehr kritisch. Es ist nun so, dass die WADA mehrfach die Regularien verschärft hat bezüglich Blutdopings. So ist jetzt seit 2011 jegliche Abnahme von Blut und Rückgabe von Blut, und zwar egal, ob man das sammelt, später gibt oder sofort wieder gibt, verboten. Das heißt also, die Menge ist gar nicht genannt. Das heißt auch, die 30 bis 50 Milliliter sind verboten. Gut, dann sind wir wieder dabei. Doping ist halt verboten, ist halt so. Das heißt, in dem Fall muss man sagen, verbietet die WADA, also sie hat es ja nicht klar geäußert, aber sie verbietet eine Rückgabe von Blut in einer Menge, wo gar keiner weiß, wo nicht mal ehrlicherweise anzunehmen ist, dass es die Leistung steigert, weil es einfach verbieten kann. Aber sollte man nicht Dinge verbieten, wo bekannt ist, dass die Leistung gesteigert wird? Na egal. Jedenfalls ist es so, dass auch das bei Frau Pechstein, oder hätte ich auch, wenn ich Leistungssportler wäre und hätte das gemacht und würde daran glauben, dass dieses Mini-Blut, die Mini-Blutrückgabe, machen viele Naturheilkundler, Hausärzte machen das. Und ich stehe da drauf und ich sehe, da ist sehr viel Placebo dabei und da würde ich auch sagen, was soll ich dazu sagen? Es ist kein Doping gewesen zu dem Zeitpunkt und auch danach nicht klar. Und es ist gar nicht richtig geklärt. Warum soll ich, bevor was geklärt ist, irgendwas dazu sagen? Also auch wieder eine Grauzone. Und auch eine Grauzone oder gerade die Grauzonen sollten niemals dazu führen. Das ist meine feste Auffassung. Weder im Laienbereich noch im Journalismusbereich noch in den Medien, dass man vorverurteilt. Ich finde eine Vorverurteilung finde ich gefährlich, und zwar in allen Bereichen. Und gerade bei 30 bis 50 Millilitern Blut, was nicht zu vergleichen ist mit anderen echten Blutdopings, wo Leistungssteigerungen bewiesen sind, muss man einfach vorsichtig sein. Und auch hier, ich muss so ein bisschen dem Kollegen ja nicht, aber Hajo Seppelt so ein bisschen entgegentreten. Ich muss sagen, das Thema Medizin und Doping, Wirkung im Körper, ist nun mal leider auch deutlich komplexer, als das Nichtmediziner wirklich meinen. Und manches findet sich in einer Grauzone ab, die weder noch bewiesen ist, durch Studien belegt ist, und manchmal schießt auch eine Dopingkontrollbehörde über ihr Ziel hinaus und verbietet Dinge, die man gar nicht verbieten muss. Sie verbietet ja nicht die Blutrückgabe aus therapeutischen Zwecken. Aber aus therapeutischen Zwecken ist genauso eine Grauzone wie die Grauzone bei Frau Pechstein mit der Erbkrankheit. Und jetzt kommt es zum zweiten großen Teil aus dem Interview mit Hajo Seppelt. Er wird da sehr nochmal in, ja, ich würde fast sagen, in seine Gefühlswelt in Bezug auf Doping, aber auch in Bezug auf seine Einstellung zu Sportpolitik und auch überhaupt Sport gehen. Es ist sehr, sehr interessant, bleibt also dran, es lohnt sich absolut. Sehr spannend. Überhaupt Pechstein, auch mit der Krankheit, mit der Erbkrankheit, das aus verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Aber was ich damit nur sagen wollte, ist auch, dass man im Prinzip da ja das mutmaßlich mal unterschiedlich angeht. Da komme ich gleich zu Dieter Baumann als Beispiel. Hat er das selber, seinen Zahnpasta selber manipuliert oder nicht? Dann ist er in Deutschland freigesprochen worden. Trotzdem durfte er nicht bei Olympia starten. Dann die Schwimmer aus China, die im Hotel angeblich irgendwas Vergiftetes oder beziehungsweise Versetztes mit Dopingmittel genommen haben, haben dann Goldmedaille in Tokio gewonnen, die eigentlich von allen anderen Organisationen anderen Ländern gesperrt worden wären, in China aber nicht. Dann China, WADA oder Shin-WADA und WADA. Also jetzt sind wir schon mittendrin in diesen Testgeschichten. Und ich bin immer gespannt, oder eigentlich nur dann, wenn ich mit Leistungssportlern spreche, die das nicht mehr sind, sondern waren, kommen wir immer irgendwie auf das Thema Doping. So, ich als Arzt habe nie mit Doping als Arzt zu tun gehabt, sondern eher als Privatmann so ein bisschen, da komme ich da später noch drauf zu sprechen. Aber der Unterschied der Testungen in strengen Ländern, sage ich mal, ist nicht nur Deutschland, sondern auch für andere Länder. Australien soll auch so ein Land sein und USA. Ich habe mit USA-Schwimmerinnen gesprochen, die waren schon außerhalb des Kaders und die meinten, die haben Mitteilungen bekommen, wann die Prüfer kommen. Oder es waren feste Turnustermine, dass die in bestimmten Bereichen nicht gekommen sind, sondern nur in bestimmten Bereichen gekommen sind.
Ja, meine lieben Zuhörer, ich mache mal kurz eine Pause hier. Und zwar, weil es eine kleine Zäsur gibt. Ich werde gleich von Hajo Seppelt unterbrochen. Ja, wahrscheinlich auch zu Recht, weil das sonst das Interview gesprengt hätte. Wir haben jetzt über Claudia Pechstein einen, wie ich finde, sehr spannenden Fall ja ausführlich berichtet. Hajo Seppelt selber, ein Ausschnitt aus einem Interview im Fernsehen und auch meine Recherche. Und ich möchte natürlich jetzt hier gleich ankündigen, dass ich auch in der nächsten Folge, da geht es langsam so in Richtung Olympiade, ich komme da noch drauf, dass ich dann noch weitere Fälle oder auch nur einen Fall aufarbeite oder zwei, weil es nämlich teilweise wirklich True-Crime-Fälle sind, die einfach so spannend sind, die man natürlich nur einzeln aufarbeiten kann und nicht mit Hajo Seppelt bis ins Detail aufarbeiten sollte in einem Interview. Da ist die Zeit nicht für da gewesen. Immerhin haben wir über Claudia Pechstein doch, finde ich, sehr gut referiert beide. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtig und spannender Fall, vor allem wenn man in die Medizin geht und sieht, wie mögliche Erbkrankheiten, Hajo Seppelt hat es ja durchaus relativiert, eine Rolle spielen können, ob jemand gedopt ist oder eben auch nicht.
Ja, da muss ich leider auch wieder unterbrechen. Das tut mir wirklich leid. Das, ja, muss ich einfach machen. Also, wenn Leute vorab informiert werden über Dopingkontrollen, das ist leider Gottes schlimm und überall auf der Welt passiert, wahrscheinlich, und ist auch nicht in Ordnung, weil das ist natürlich der Sinn einer Kontrolle, einer überraschenden Dopingkontrolle, ist eben nicht vorher Bescheid zu sagen. Sonst kann man sich ja darauf vorbereiten, indem man beispielsweise Mittel nimmt, die den Urin verdünnen, oder indem man einfach verschwindet von der Bildfläche, oder indem man einfach nicht aufmacht, ach was es da alles gibt. Aber wenn es jetzt heißt, ja, die kommen dann nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, dann ist das so, weil nämlich die Regeln so sind. Die Regeln sind verändert worden. Die Regeln sind so, dass Athleten ein Zeitfenster von einer Stunde am Tag angeben müssen, wo sie ganz sicher an einem bestimmten Punkt sich aufhalten, quasi um Dopingkontrollen zeitökonomisch und auch finanziell belastbarer darstellen, einfacher darstellen zu können. Das finde ich ist eine schlechte Regelung, weil dadurch Leute halt wissen, dass in dieser Stunde der Dopingkontrolleur kommen kann. Der kann theoretisch auch zu anderen Zeitpunkten kommen, bloß wenn dann der Athlet dann da vor Ort nicht anzutreffen ist, kann man ihm nicht automatisch sagen, du hast die Dopingkontrolle verabsäumt oder du bist verschwunden. In der einen Stunde kann man das sagen, wenn er dann nicht da ist. Und damit würde er einen Regelbruch begehen. Das wäre dann ein sogenannter Misstest, eine verpasste Kontrolle. Und hat man zu viele davon, wird man gesperrt. Aber es ist eben nicht so, dass man daraus sofort wieder ein Vergehen ableiten kann, wenn man sagt, naja, die wissen ja Bescheid, wann die Kontrolleure kommen. Ja, die wissen deshalb Bescheid, weil die Regeln so sind, wie ich finde, nicht gut. Das war früher anders, erwies sich aber nicht als effektiv, weil die Dopingkontrolleure dann halt ständig Leuten hinterhergelaufen, hinterhergefahren sind und sie nicht bekommen haben. Und dann hat man sich auf diesen Kompromiss geeinigt. Ich finde, das ist kein guter Kompromiss, weil er der Sache nicht dienlich ist und Leuten die Möglichkeit gibt zu manipulieren.
Es ist so ein bisschen, das sage ich mal ganz gerne, oder wenn ich darüber nachdenke, dass Doping so ein bisschen ist wie Evolution, Survival of the Fittest. Also immer so ein bisschen, dass das
Ja,
System gegeneinander
das
anrennt,
ist. Sozialdarwinismus, es ist Sozialdarwinismus und Reinkultur. Darüber müssen wir doch gar nicht reden. Nur die Tatsache, dass das so ist und dass Leute alle versuchen, immer das Beste für sich rauszuholen, das ist Kapitalismus. So funktioniert Kapitalismus. Nur ist es richtig, in der Gesellschaft ungezügelten Kapitalismus für das Wort zu reden? Ist es richtig, dass jeder machen kann, was er will, unter dem Rubrum der Freiheit? Ist es richtig zu sagen, dass die individuelle Freiheit des Einzelnen in der Gewichtung, und ich halte individuelle Freiheit für sehr wichtig. Ich habe ja auch, glaube ich, vorhin von dem Recht auf Selbstschädigung gesprochen, was, wie ich finde, weil es der eigene Körper ist, über allem steht. Aber ist in der Gewichtung es immer so, dass die individuelle Freiheit, wir kennen das aus politischen Debatten, höher anzusetzen ist als eine tolerante, als eine solidarische Gemeinschaft oder als eine regelbasierte Ordnung? Die ganze Welt bricht gerade ein Stück weit auseinander, weil machtbasierte Faktoren wichtiger sind als regelbasierte Faktoren. Was wollen wir eigentlich? Wir sind in Kulturkämpfen überall auf der Welt, auch im Sport ist das immer mehr abzubilden oder sieht man immer mehr. Und es ist mir wirklich zu einfach, immer zu sagen, ja, wenn zum Beispiel beim Doping, ja, wenn alle dopen, dann kann man es doch freigeben, das ist eine Standardfrage. Erstmal dopen nicht alle, das ist schon mal der erste Irrtum. Zweitens, wenn man es freigibt, macht man den Wettbewerb nicht fairer, sondern noch unfairer. Genau das gleiche Analogie zur Gesellschaft. Wenn man allen Tech-Giganten alles erlaubt, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, machen wir damit die Gesellschaft freier und ehrlicher? Glaube ich nicht. Wir machen sie kaputt, weil einige wenige machtbasiert entscheiden, was viele andere tun oder wie sie beeinflusst werden. Und im Sport, die Analogie ist auch relativ einfach für mich. Wenn man allen erlaubt, dass sie tun und lassen kann, was sie wollen, werden diejenigen auf der Strecke bleiben, die gar nicht die Möglichkeiten haben, das zu tun und machen, zu machen, was sie wollen, weil ihnen das nötige Kleingeld fehlt, das in irgendwelchen Hightech-Laboren in hochentwickelten Ländern vorhanden ist, aber vielleicht nicht in manchen Ländern in Schwarzafrika. Also was soll das alles? Diese Debatte ist immer verkürzt. Sie ist jedes Mal aus meiner Sicht zu einfach, simplifizierend, weil der Journalismus sie simplifiziert und damit diejenigen, die den Journalismus konsumieren, auch darauf reinfallen und die Komplexität dieser Problematik nach meinem Eindruck gar nicht nachvollziehen können.
Da ist jetzt so meine Frage oder eine konkrete Frage sogar. Man hat ja den Eindruck, das lässt sich auch an Zahlen feststellen, woran es liegt, kommen wir gleich drauf, dass die deutschen Sportler eher schlechter werden über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Also Ergebnisse bei Olympischen Spielen zum Beispiel oder überhaupt auch bei Weltmeisterschaften.
Das stimmt auch nicht, sie werden schlechter, sie werden nicht schlechter, sondern die anderen sind besser.
Das wollte ich
Ein
ja.
Unterschied.
Frage konkret zum Doping ist, kann das auch teilweise an der strengen Dopingauslegung in Deutschland liegen oder auch bei anderen Ländern vielleicht auch? Also gibt es da Unterschiede, die auch in den Ergebnissen sich widerspiegeln oder ist das Quatsch? Oder gibt es da Anzeichen? Oder sind die alle gleichgerecht, die Systeme, in den Spitzenländern, sage ich mal? Also die ersten zehn
Natürlich
der.
sind sie nicht gerecht, das hatte ich ja eben gesagt. Es ist natürlich nicht gerecht, weil wenn in anderen Ländern beim Doping, denken Sie an Russland oder China, nicht so genau hingeschaut worden ist, und darüber werden wir ja auch im Jahre 2026 relativ umfangreich berichten, gerade eben beim minderjährigen Doping, dann darf man sich nicht wundern. Klar, es ist das System nicht gerecht global. Aber heißt das, nur weil das System nicht gerecht ist, heißt das also, dass wir deshalb unsere Systeme anpassen an die ungerechten, unmenschlichen, an die kriminellen Systeme im Ausland? Ist das die Antwort darauf? Frage ich mich manchmal. Das ist doch Whataboutism. Zu sagen, naja, nur weil es so ist, machen wir das jetzt auch mal. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter mit. Also wenn wir demnächst sagen, naja, gut, in der Schweiz werden die Millionen und Milliarden auf Bankkonten irgendwo hinterlegt, dann machen wir das jetzt auch. Oder weil es in anderen Ländern das Recht des Stärkeren gibt und man die Pressefreiheit einschränkt, dann machen wir es jetzt auch. Also das ist jetzt banal, was ich vielleicht teilweise sage, aber ich will Ihnen versuchen zu erzählen und zu sagen, man schüttet das Kind mit dem Bade aus und nur weil woanders die Regeln übertreten werden, sollten wir nicht sagen, wir übertreten sie auch. Und die Deutschen sind nicht schlechter, sie entwickeln sich halt noch nicht so gut wie die anderen. In der Tat, ein Teil davon kann schon sein, klar, eine etwas nicht strenge, aber strengere Auslegung des Anti-Doping-Regelwerks. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in Deutschland schlecht bezahlte Trainer haben. Vielleicht liegt es daran, dass wir in Deutschland etwas ein anderes Sportsystem haben, das dazu führt, dass in Randsportarten die Menschen nicht sehr viel Geld verdienen können, weil sie eben nicht in den lukrativen Sportarten mit Sponsoren ausgestattet sind, die ihnen das Leben erleichtern, wie im Fußball beispielsweise. Das sind doch alles Rahmenbedingungen, die man auch sehen muss. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, die ich finde auch wichtig ist, ich habe darauf übrigens keine Antwort. Das möchte ich auch gleich vorweg sagen. Man kann auch als Journalist, der viel recherchiert, irgendwann feststellen, dass man mit seinem Latein am Ende ist, wenn es um bestimmte Beantwortung von ja, grundsätzlichen Fragen des Spitzensports geht. Und dazu zählt beispielsweise auch die Überlegung, wie ist denn das eigentlich? Wir leben in einem Land wie Deutschland, das ist hat ein föderales System, das ist hat eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir versuchen, soweit es irgendwie geht, dass jeder sich selbst verwirklichen kann, dass das an Grenzen stößt und gestoßen ist. Das erleben wir auch tagtäglich, dass das alles nicht so einfach ist. Aber trotzdem ist es so, dass wir den Sport eben nicht staatlich organisiert haben. Der Sport ist ein privatrechtlicher Sektor. So, das heißt, jeder kann sich entscheiden, Sport zu treiben. Jeder kann sich entscheiden, Spitzensport zu treiben oder auch nicht. Der andere kann sagen, ich möchte lieber Musik machen. Der andere möchte sich als Maler oder Künstler verwirklichen. So, warum ist es so, dass wir alle jammern darüber, dass in einem System, in dem es, weiß ich, wie viele Sportarten gibt, die privatrechtlich organisiert sind, warum in der Theorie, und ich frage jetzt wirklich mal in der Theorie, ist es so, dass wir bejammern, dass ein Tischtennisspieler oder ein Judoka oder ein Gewichtheber quasi am Existenzminimum dahin vegetiert? Das tut er auch, bestreite ich ja auch gar nicht häufig, dass das so ist. Aber müssen wir das in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung nicht einfach hinnehmen, dass Menschen, die ihrem Hobby nachgehen, nicht automatisch, das ist am Ende ein Hobby, ja, dass sie vom Staat alimentiert werden? Muss ein Geiger, ein Musiker, ein Künstler vom Staat alimentiert werden? Jetzt kann man sagen, na gut, der Sportler vertritt ja Deutschland. Das tut er ja am Ende auch, aber das tut er aber nicht auf der unteren Ebene. Er tut das nicht, wenn er Regionalmeister wird. Und natürlich ist das ungerecht im Vergleich zu Fußballern, das bestreite ich ja gar nicht. Aber automatisch daraus abzuleiten, dass es jetzt eine staatliche Subventionierung geben muss, und die gibt es ja übrigens auch, ja, ist ja nicht so, dass es nicht der Fall ist, halt nur nicht so, dass man davon besonders gut leben kann. Ich will damit sagen, das, für mich ist es eine Art Penisvergleich. Müssen wir als ein Land, das unsere, das ja trotz aller Nöte und aller Drucksituationen, die wir momentan gesellschaftlich, politisch erleben, in Deutschland, aber auch global, warum ist es notwendig zu sagen, ein Land wie Deutschland muss sich über den Sport definieren, der Leistungssport als Nachweis der Leistungsstärke eines Volkes? Ich verstehe das gar nicht, diese Debatte. Sie wird von Lobbyisten geführt des Sports. Da wird gesagt, ja, Sportler sind Vorbilder. Sind Leistungssportler, Hochleistungssportler nur Vorbilder? Ich bin da gar nicht so sicher, ob das so ist. Ich wüsste nicht, warum es automatisch so ist. Ich behaupte auch nicht das Gegenteil übrigens. Ich stelle ja auch noch eine Frage. Warum ein Hochleistungssportler, der sich in seinem ganzen Leben auf eine einzige Sache konzentriert, sein frühes Leben, sagen wir mal, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als Kind vielleicht auch, nichts anderes macht als das. Achtmal, zehnmal, zwölfmal die Woche trainiert, dann Olympiasieger wird, möglicherweise ganz viele Dinge in seinem Leben verpasst hat, keine akademische Ausbildung machen kann, nicht in den Club gehen kann, nicht ins Kino gehen kann. Äußerst diszipliniert ist gar keine Frage, aber gleichzeitig vieles verpasst, vieles nicht mitbekommt. Was ist daran automatisch ein Vorbild? Verstehe ich nicht. Was sind das für simplifizierte Diskussionen? Ja, ist Jan Ullrich ein Vorbild gewesen? Ich würde mal sagen, ein sehr sympathischer Junge, der manipuliert worden ist von Dritten, der schlecht beraten worden ist, der trotzdem den Hochleistungssport toll fand, der das Radfahren liebte und das sei ihm alles gegönnt, sympathisch, alles gut. Aber hat ihm das alles gut getan, was da passiert ist? Ich weiß das nicht.
Ich stelle mal eine Frage dazwischen. Wann war Ihre Schwimmkarriere? In welchen Jahren? Darf ich das fragen? Ungefähr.
War keine Karriere, das war
Aber wann sind
in
Sie
den
schwimmen?
70er, es war in den 70ern.
Ja, Marc Spitz, war das kein Vorbild?
0,0.
Oder andere zu dem Zeitpunkt, was gab es da noch? Also ist mir gerade eingefallen.
Niemand, ich hatte keine Vorbilder, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich. Ist mir völlig egal. Ich brauche keine Vorbilder.
Sehr gut. Und die zweite Frage ist, wie stehen Sie zu Kai Joseppel zu den Olympiabewerbungen für 36, 40 oder 44? Sollen wir da Geld für ausgeben?
Also es ist eine Lebenslüge zu behaupten, und das mag ich halt nicht, ich mag diese Heuchelei nicht, es ist eine Lebenslüge zu behaupten, dass Deutschland von Olympiabewerbungen nur profitiert. Das ist einfach Blödsinn. Ja, es ist simpel Blödsinn. Wir geben, weiß ich, wie viel Geld aus dafür? Sehr, sehr viel Geld aus. Das Geld wird nicht wieder eingespielt. Wir behaupten immer, durch Olympische Spiele wird die Infrastruktur angekurbelt und weiß ich was. Die Infrastruktur würde auch ohne Olympische Spiele angekurbelt werden können, wenn die Leute ohne Olympische Spiele mal Straßen bauen würden.
Ja.
Denn wir investieren so viel, auch für Olympische Spiele, in Sportstätten beispielsweise, in die Sicherheit, ins olympische Dorf und alles Mögliche. Dann wird behauptet, das ist ja wie ein Wohnungsbau. Gut, ich lache mich tot. Wenn da mal für 10.000 Athleten oder weiß ich was Wohnungen gebaut werden, wird das Wohnungsbauproblem in Deutschland garantiert nicht lösen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie teuer solche Wohnungen später sein würden. Das mal so nebenbei. Wir erlauben es der olympischen Bewegung quasi Steuerfreiheit in Deutschland zu bekommen. Warum eigentlich? Warum sollen die eigentlich Steuerfreiheit bekommen, die sich, was mal ganz simpel zu sagen, die Taschen voll machen? Und gleichzeitig übrigens den allen Volunteers, die bei Olympischen Spielen tagtäglich dafür sorgen, während der Zeit der Spiele und der Paralympics, dass diese Spiele überhaupt funktionieren können, die noch nicht mal dafür Geld bekommen. Das finden wir alles so in Ordnung, ja? Wir finden es in Ordnung, dass Sportstätten gebaut werden, die man versucht natürlich viel besser zu machen als früher, gar keine Frage. Aber gucken Sie sich jetzt mal Italien wieder an, Sportstätten zu bauen, die sowieso kein Mensch braucht, ja, oder wenig Leute brauchen. Dann reden wir von 16 Tagen Olympischen Spielen und noch mal ein paar Tage Paralympics. Darum geht es hier, ja, um diese kurze Zeit. Und da ist es komplett berechtigt, wenn sich der Steuerzahler in Deutschland und der Bürger die Frage stellt, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und jetzt kommt's. Ich sage Ihnen nicht, dass ich das nicht will. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn in Deutschland man über die Frage von Volksabstimmungen nachdenkt und von Volksbefragungen. Es gibt für mich kein geeigneteres Thema, weil es ein nice to have, aber kein must have ist, Olympische Spiele zu machen. Und deswegen gehört das eben nicht in die Zuständigkeit von Politikern, die über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden, ob Olympische Spiele stattfinden, sondern das ist ein klassisches Thema für Volksbefragung. Wenn in München beispielsweise die Menschen sagen, die wollen das, dann ist das völlig in Ordnung, dann sollen die das machen. Wenn in Berlin oder Hamburg oder woanders die Leute sagen, wir wollen es nicht haben, dann muss man das genauso respektieren. Aber diese Debatte, wissen Sie, ich habe 1992 schon oder 91 die Olympiabewerbung von Berlin für 2000 sehr intensiv verfolgt. Wie viel Sand den Menschen in die Augen damals schon gestreut worden ist, bis zum Tag der Vergabe an Sydney und Berlins wirklich sehr, sehr, sehr bitterer Niederlage mit gerade mal 9 Stimmen. Habe ich damals Sachen gehört über olympiabedingte, nicht olympiabedingte Kosten, über wie toll das für die Stadt ist, was uns das alles voranbringt und weiß ich was. Jetzt höre ich im Jahre 2025, als ob man die Kassette, die aus dem damaligen Kassettenrekorder quasi wieder rausgenommen und wieder reinlegt in irgendein Gerät, höre ich mir genau das Gleiche wieder an. Es ist exakt das Gleiche und wieder kommen die Lobbyisten um die Ecke. Und wieder gibt es Sportbegeisterte, die finden das gut. Wieder gibt es die Anti-Olympia-Bewegung, die es nicht gut findet. Es ist genau das gleiche Muster. Aber die Zentralen, die wirklich in die ernsthaften Fragen, was wollen wir und was bedeutet das für unser Land oder für eine Region, im Positiven wie im Negativen, die würde ich gerne mal substanziell beantwortet haben. Und dann können wir fragen, wollen wir Olympia oder wollen wir nicht Olympia?
Wäre mal ein Thema für eine Recherche. Meine Frage ist noch.
Keine Sorge, ich brauche das nicht mehr zu recherchieren. Das haben wir schon häufig genug gemacht. Das ist immer das Gleiche.
Sie als Hajo Seppelt, wenn Sie gehen Sie überhaupt zu Sportveranstaltungen als passiver also Zuschauer? Und wenn ja,
Nicht mehr, nicht mehr.
ah, okay.
Ja, aber warum auch? Warum? Weil ich das ja, ich wissen Sie was, ich bin jetzt über 40 Jahre in dem Beruf. Ich war jetzt vor kurzem mal bei einem Handballspiel in Berlin, habe es mal angeguckt, fand ich interessant und habe doch zugeguckt. Aber wissen Sie, auch wenn die Füchse deutscher Meister sind, die Reinickendorfer Füchse, dann bin ich bin kein Fan. Das merken Sie ja wahrscheinlich auch im Verlauf des Gesprächs, sondern ich bin ein Beobachter. Ich bin ein Journalist, genauso wie ein Journalist im Bundestag sitzt und nicht plötzlich die Fahne und die Tröte rausholt und sagt, wie toll er das findet und anfängt zu reden, das war aber eine bemerkenswert emotionale Rede, die wir hier erlebt haben. Und da ist es unglaublich, wie dieser Klingbeil aus sich rausgeht. Wissen Sie, so ist Sportjournalismus. Das ist nicht unsere Aufgabe, verdammt nochmal. Unsere Aufgabe ist es zu beobachten, zu einzuordnen, zu werten auf Basis von so viel Wissen wie nur möglich. Und es ist auch nicht mein Job, eine Olympiabewerbung weder hochzujubeln noch runterzumachen, sondern einfach simpel Fragen zu stellen und vielleicht diesen Fragen auch mal nachzugehen. Und wenn Sie mich fragen, ob ich noch Sport interessiert bin, sage ich, ja, ich bin Sport interessiert, wenn es um das geht, also im beruflichen Kontext, na klar, bin ich dann Sport interessiert und gucke mir das auch an. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, und das mögen manche Sportfans überhaupt nicht gut finden. Ich habe ja diese Frage häufig gestellt bekommen, ob ich nun, ich bin kein Fan und es ist für mich wichtig, dass Sport als Kultur gut funktioniert. Und es ist mir ehrlicherweise nicht so wichtig, ob ein Deutscher oder ein Amerikaner oder ein Österreicher oder ein Schwede auf dem Podium steht.
Ja, da ist es ein schönes Wort. Aber eine freie Sache habe ich noch. Und zwar haben wir jetzt ja, also selbst bei den klassischen Olympischen Spielen soll ja gedopt worden sein, wenn man das nachweisen kann oder weiß. Jetzt gibt es nächstes Jahr, irgendwann im Mai 26 in Las Vegas, die Enhanced Games von
Ja, wenn es sie
irgendwelchen.
mal geben wird, wenn es sie mal geben wird.
Ach, sind die kurz vor Verbot oder?
Nö, das glaube ich nicht. Nee, nee, ich habe nur gehört, dass jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein Dutzend Leute sich da angemeldet haben oder verpflichtet worden sind. Und wenn es wirklich so wenig sein sollten, dann bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt stattfinden wird. Weil mit so wenig Menschen, wie soll das funktionieren? Also es scheint momentan nicht gerade ein starkes Faszinosum zu sein. Und da der Weltsport, der etablierte, traditionelle Weltsport ja nun auch davor gewarnt hat, wird es sicherlich noch mehr Leute davon abhalten, dahin zu gehen, was dann übrigens dazu führt, dass die Enhanced Games Organisatoren, welch ein Zufall, dass Donald Trump Jr. einer der Finanziers ist und der Milliardär Peter Thiel, das ist auch immer wieder schön, sehr vielsagend, wieder werden die Grenzen des Sagmachbaren und weiß ich was hinausgeschoben, ohne sich mal darüber Gedanken zu machen, was diese sogenannte Freiheit für Konsequenzen für die Gesellschaft haben kann, das, was die als Freiheit titulieren. Und ja, und das wird finanziert, aber sie haben ja gleichzeitig auch Druck auf den traditionellen Weltsport ausgeübt, mit Klagen gedroht, oder vielleicht gibt es auch schon welche, weil sie die Monopolstellung des Spitzensports ins Wanken bringen wollen. Finde ich übrigens, dass sie da einen Punkt haben. Die Frage ist halt nur, ob der Punkt dann der ist, zu sagen, hier können die Leute dopen, wie sie wollen. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, und wenn, ich weiß gar nicht, ob die Spiele stattfinden. Wenn sie stattfinden, sind sie einfach nur ein Ausdruck unserer Zeit, in der eigentlich das Chaos schon Programm ist und die Grenzen dessen, was zu machen und zu sagen und so weiter, längst in sich zusammenstürzen. Ich nenne mal so eine Analogie. Vor ein paar Jahren habe ich, glaube bei Netflix oder so, House of Cards mit Kevin Spacey gesehen, den US-Präsidenten, der im Weißen Haus sein Unwesen trieb und alle haben geglaubt, meine Fresse, ist das schlimm, ne? Die Realität, die wir heute erleben in der Weltpolitik, ist 100-mal schlimmer als die Satire, die ich damals erlebt habe. Und wir nehmen es nur noch so zur Kenntnis. Was hat er denn jetzt wieder gesagt, Donald Trump? Und schütteln alle den Kopf und sagen, wie kann das eigentlich sein? Und gehen dann doch wieder zur Tagesordnung über. Und genauso ist es so, wenn solche Leute im Sport kommen und solchen Unsinn machen und wir dann ernsthaft darüber nachdenken, ob das richtig ist. Da fällt mir nichts mehr zu ein.
Sie hatten gesagt im letzten Telefonat oder vorletzten Telefonat, dass Sie ja auch bei Olympia 26, also Milano Cortina, im Studio sind in einer ARD und dann da auch möglicherweise berichten werden. Kann man da irgendwas sagen, was Neues zu Olympia oder ist das noch geheim oder beziehungsweise wann sind Sie da zu sehen? Das ist für die Zuhörer. Was gibt es
Weiß ich
da?
nicht. Das entscheiden wir dann, wenn die Spiele anfangen. Denn wir sind ja normalerweise hintergründige, investigative Journalisten, die Dinge langfristig vorbereiten. Und das ist auch richtig so. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir bei Olympischen Spielen, die ja sehr breitflächig im Programm vertreten sind, mit vielen Stunden pro Tag, dass wir da ausnahmsweise dann auch mal nicht nur hintergründige Stoffe mitbringen, über die wir natürlich im Vorfeld nie reden, übrigens. Das macht ja gar keinen Sinn. den Leuten, über die wir berichten, und das ist ja meistens dann schon kritischer oder hintergründiger, schon vorab Bescheid zu geben, was da kommt. Das macht, glaube ich, nicht so richtig viel Sinn. Das ist ja nicht das Wesensmerkmal einer investigativen Recherche, das darüber öffentlich schon zu reden. Aber ich will jetzt auch wirklich nicht zu viel Erwartungen hier irgendwie in den Raum stellen, denn bei Olympischen Spielen ist halt ein anderer, ein wesentlicher Teil auch simpel, Dinge, die vor Ort passieren, einzuordnen, zu erklären, auch zu reagieren. Beispielsweise denken Sie an Peking 2022. Da gab es den Fall der jungen Eiskunstläuferin Valjeva aus Russland. Das war dann ein aktuelles Thema. Das hatte mit Recherche ein paar Monate zuvor überhaupt nichts zu tun. Da reagieren wir halt direkt vor Ort. Also ich kann Ihnen weder sagen, wann ich wo, wie oder wir als Team dort irgendwie in Aktion treten mit Filmen oder mit mir im Studio oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen, weiß kein Mensch. Wird auch relativ spontan dann aufgrund der Situation entschieden. Das ist dann quasi wie bei der Tagesschau. Man weiß nicht am Morgen, was am Abend passiert. So kann man es ja fast sagen.
Seien wir also gespannt. So wie Mühleck damals war ja auch dann ganz plötzlich die Lawine, die ja losgebrochen ist. Wie wir sie dann bei Olympischen Spielen sehen oder hören. Und natürlich mit diesem Kinderdoping. Das kommt ja dann 2026 irgendwann auf.
Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Ihnen das nochmal zum Ende nur kurz sagen möchte. Ich versuche immer so ein bisschen, das ein bisschen tiefgründiger und differenzierter zu versuchen zu betrachten, die ganze Geschichte. Deswegen bin ich Ihnen ab und zu mal auch ins Wort gefallen, weil ich finde, es einfach wichtig ist, manchmal die Dinge ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Das versuche ich zu tun. Ich sage nicht, dass das, was wir denken und tun und handeln, richtig ist. Ich sage nur, diese Themen werden in der öffentlichen Diskussion häufig unterbelichtet wahrgenommen, finde ich. Und deswegen gehören sie manchmal auch in einen solchen Podcast rein wie den hier. Und sie haben ja anhand und Ihre Frage und meine Antworten manchmal auch vielleicht mitbekommen, dass Dinge, die Sie vermutlich auch in Ihrer Recherche in den letzten Wochen und Monaten gelesen haben, dass das ja auch alles irgendwo steht und ganz häufig, muss ich leider sagen, eben dann auch durch die ständige Wiederholung dann irgendwann plötzlich zu einem Fakt wird, obwohl es gar keine Fakten sind, sondern einfach nur Dinge, die da irgendwo stehen, weil eine Agentur darüber berichtet hat oder ein Kollege. Und manchmal leider Gottes die Berichterstattung darüber sehr oberflächlich ist und manchmal übrigens auch Sportler an den Pranger gestellt werden für Dinge, die sie gar nicht getan haben. Und auch umgekehrt Leute davonkommen, die vielleicht nicht davonkommen sollten, weil halt weder richtig recherchiert wird oder auch darüber falsch berichtet wird oder jedenfalls unzulänglich. Und das tut der Sache nicht gut, denn Doping ist ein höchst komplexes Thema, ein höchst persönliches, ein sehr emotionales Thema, das Karrieren von Menschen zerstören kann. Einerseits diejenigen Menschen betreffen kann, die entweder selber dopen oder die gedopt worden sind, wie es bei Kindern und Jugendlichen häufig auch passiert leider, aber auch genauso natürlich Karrieren von Menschen zerstören kann, die durch andere, die dopen, um den Sieg, um den Ruhm, um Prämien und Medaillen gebracht worden sind. Es ist halt echt komplex und man kann da manchmal keine einfachen Antworten geben.
Herr Seppel, vielen Dank für das ganz spannende Interview. Und da gibt es einige Dinge auch nebenher noch zu erklären, wahrscheinlich auch medizinisch. Und ja, wirklich super. Also danke, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Und vielleicht hören wir voneinander demnächst nochmal bei Olympia oder ich höre von Ihnen oder ich sehe von Ihnen ganz bestimmt sogar. Und ja, vielen Dank.
Bitte gerne. Tschüss.
Ja, danke, Herr Seppelt, für das fantastische Interview. Ich finde es auch spannend, mal so ein Interview zu führen mit einem journalistischen Top-Profi, muss man ja klar sagen. Auch wie er herausgefunden hat, das hört er in Teil 1, wie ich gedopt war, was ich nur im Nebensatz angedeutet habe. Und auch so diese Einschübe, die da reinkommen, so diese Vereinfachung, die man in der öffentlichen Wahrnehmung hat, das zu vertiefen. Und jetzt gerade im letzten Teil so auch die Einstellung, es ist ja nicht nur seine Einstellung, die Einstellung, die er hat und sicherlich viele in Deutschland teilen zu Olympia, zu Spitzensport, ob man Spitzensport fördern muss oder auch nicht, ob man ja nicht nur, also eigentlich Sport als Kultur und auch Kultur, jetzt nicht nur Sport, wie man das fördern soll und dass man da möglicherweise diskutiert und auch möglicherweise im Rahmen von Volksabstimmungen diskutiert, wegen, ja, must have oder nice to have. Was müssen wir haben? Was ist wirklich nur nett zu haben? Was wollen wir uns gönnen? Was können wir uns gönnen und was sollten wir uns gönnen? Und darum komme ich jetzt wieder zurück auf die Olympischen Spiele. Ja, also seine Einschätzung. Meine Einschätzung habe ich so ein bisschen offen gelassen. Das haben wir zwar im Nachgang nochmal besprochen in dem Interview, das habt ihr noch nicht gehört. Ich bin aber einer von diesen Volunteers, die umsonst bei Olympia jetzt mitmachen. Und die nächsten beiden Folgen werden so ein bisschen um den olympischen Sport, aber auch um den olympischen Gedanken und, wie sagt man so schön, um die olympische Gesellschaft oder Community gehen und gar nicht nur um die Leistungssportler. Ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt alles so reinpacke, weil ich werde nämlich als Driver, also als Fahrer tätig sein an 7 Tagen bei Olympischen Spielen und werde da mutmaßlich Athleten, Offizielle und Gäste durch die Gegend fahren, von Hotel zur Wettkampfstätte und wieder zurück und werde möglicherweise da auch einige Interviews führen und mir auch weitere Gedanken um den olympischen Gedanken, der eng mit Doping verwoben ist, und dem nebenolympischen Gedanken, wie die Community, die da umsonst arbeitet, so wie ich, und die Gäste, die Zuschauer und die Teilnehmer, wie das so vonstatten geht. Der nächste Teil wird dann in 2 Wochen veröffentlicht werden. Das ist quasi mein erster Tag in Italien, einen Tag, bevor ich meine Unterlagen bekomme und meine Ausrüstung bekomme, die ich sogar behalten darf. Und dann werde ich mal gucken, ob ich so einen kleinen Blog mache, jeden Tag berichte oder nur jeden Tag was aufquatsche und dann hinterher als Podcast mache. Also die nächsten beiden Folgen werden so ein bisschen nochmal in die Tiefe gehen bezüglich Olympiasport, vielleicht nochmal ein paar Dopingfälle, also echte Crime-Fälle und mein Dabeisein bei den Olympischen Spielen. Also freut euch auch jetzt schon auf die nächsten beiden Folgen. Teilweise noch mit Hajo Seppelt und dann eben sehr viel aus Italien, wenn es dann heißt Tatort Gesundheit unterwegs. Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast Tatort Gesundheit überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.